Sie hören den Kurier.
Der Anschlag vom 2. November war ein dramatischer Terrorakt in Österreich in seiner Dimension. Unvergleichlich seit vielen Jahrzehnten und in seiner auch vor allem dramatischen Auswirkung für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer und für die Verletzten.
Fast 4 Wochen ist es nun her, dass die Zeit in Österreich für einen Moment stillstand. Gefühlt zumindest. Denn am 2. November erschütterte der Terroranschlag, der im Herzen Wiens stattgefunden hat, ganz Österreich. Eine Welle der Ansprachen, der symbolischen Akte und auch der Zeichen gegen Terror und für ein Miteinander folgte. Vor allem folgte aber auch eine Welle der Ermittlungen. Zahlreiche Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, Videos und Hinweise wurden ausgewertet, Verdächtige festgenommen. Mein Name ist Caroline Bartosch und was diese Erkenntnisse ergeben haben und warum nun auch unsere Kirchen polizeilich geschützt werden müssen, bespreche ich in der heutigen Daily-Podcast-Folge mit meinem Kollegen Dominik Schreiber. Fangen wir aber wieder mal mit guten Nachrichten an. Also so halb guten Nachrichten. Denn mit heute ist die Halbzeit des 2. harten Lockdowns geschafft. Dennoch sind seit gestern 5.526 Neuinfektionen dazugekommen. Mit Erreichen der Halbzeit sind wir also nicht mehr allzu weit vom Ende des Lockdowns und damit auch vom Start der Massentests entfernt. Und genau zu denen gab es gestern eine ganz besondere Schlagzeile. Die FPÖ ruft zum Boykott der Massentests auf. Und nein, das ist leider keine Satire.
Ich kann Ihnen nur eines sagen und ich kann nur alle Österreicher auffordern, wenn Sie Weihnachten in Ruhe feiern wollen, dann lassen Sie sich nicht testen. Dann gehen Sie nicht zu diesen Massentests, denn wenn Sie dort positiv sind, dann sind Sie genau über die Feiertage in Quarantäne und haben keine Möglichkeit, Familienbesuchen, Verwandtschaftsbesuche zu machen.
Das hat FPÖ-Vizeklubchefin Dagmar Bilakowicz gestern in einer Pressekonferenz gesagt. Am Abend ruderte Parteichef Norbert Hofer dann zurück und meinte, dass die FPÖ keinerlei Empfehlung zur Teilnahme oder zur Nichtteilnahme an Testungen abgebe. Das ist die Entscheidung jedes einzelnen Bürgers und hängt mit Sicherheit auch von seinem persönlichen Lebensumfeld ab. Und auch wenn Norbert Hofer am Abend zurückgerudert ist, ist die Aussage der Vizeklubchefin schon eine ganz besondere Leistung. Und zwar keine der positiven. Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralf Schallmeiner, nannte es in einer Presseaussendung die Spitze des Unverantwortlichkeitseisbergs der FPÖ. Und mit seiner Meinung ist er definitiv nicht alleine. Die gestrige Aussage stieß bei vielen auf Unverständnis und Kopfschütteln. Armin Wolf twitterte etwa: Klar, falls Sie infektiös sein sollten, stecken Sie doch lieber bei Ihrer Weihnachtsfeier ein paar andere an. Manchmal fehlen einem echt die Worte. Und auch wenn die FPÖ kein Fan davon ist, die Massentests werden auf jeden Fall stattfinden, damit Weihnachten so sicher wie möglich stattfinden kann. Alles rund um Weihnachten zu Zeiten von Corona hört ihr übrigens bald in einer neuen Folge von unserem Podcast. Und vom Corona-Update nun einmal zum furchtbaren Terroranschlag, der sich vor einigen Wochen in Wien ereignet hat. Denn auch wenn die Schlagzeilen dazu weniger geworden sind und es so wirkt, als ob der Schock langsam nachlässt und wieder Normalität einkehrt, ist es im Hintergrund niemals still geworden. Denn die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Heute um 11.30 Uhr hat Corona-bedingt im Freien am Minoritenplatz eine Pressekonferenz des Innenministeriums stattgefunden. Klar ist seit heute auch, warum es in Zukunft keine Seltenheit mehr sein muss, dass Polizeibeamte vor unseren Kirchen platziert werden. Genaueres dazu bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dominik Schreiber. Dominik, bei der heutigen Pressekonferenz ging es ja vor allem um neue Erkenntnisse. Bevor wir jetzt aber zu diesen kommen, kannst du vielleicht für uns noch mal kurz zusammenfassen, was bis jetzt so passiert ist? Also wie viele Verdächtige gibt es und was wissen wir zum Beispiel über die?
Also es gibt derzeit 10 weitere Verdächtige, von denen wir wissen, dass sie mit dem Attentäter in irgendeiner Form in Kontakt gestanden sind. Unseren Informationen zufolge sind jetzt bei den letzten Razzien 50 Mobiltelefone sichergestellt worden. Und da wird man derzeit auswerten, wie diese Verbindungen untereinander sind, ob das ein wirkliches Netzwerk ist oder ob das nur lose Verbindungen sind. und wer von dem anderen vielleicht wusste, was er vorhat, beziehungsweise ob die anderen wussten, was der Attentäter von Wien vorhat.
Mhm. Bei diesen 10 Verdächtigen, wie geht's jetzt mit denen weiter? Sind die jetzt gerade in Untersuchungshaft? Sind die jetzt schon teilweise festgenommen? Müssen die jetzt wieder freigelassen werden? Was ist da der Stand?
Also die sitzen alle in Untersuchungshaft und haben über ihre Anwälte großteils Beschwerde gegen diese Untersuchungshaft eingelegt. Das ist ein durchaus üblicher Vorgang, das prüft die Justiz jetzt. Aber was wir wissen, kann man derzeit davon ausgehen, dass sie nicht enthaftet werden und wahrscheinlich in Untersuchungshaft bleiben werden.
Mhm. Du hast jetzt auch schon diese 50 gefundenen Handys angesprochen. Was hat es genau mit denen auf sich und warum hat man die erst jetzt gefunden?
Die hat man nicht erst jetzt gefunden, sondern das ist erst jetzt eigentlich bekannt geworden. Die Summe, dass Handys sichergestellt worden sind, war schon bekannt. Die Sache ist nur die, wenn so viele Handys sichergestellt werden, hat man natürlich den Eindruck, dass man damit irgendwas Verstecktes machen will. Mhm. Weil damit hätte ja quasi jeder von ihnen durchschnittlich 5 Handys. Und 5 Handys hat man ja nicht, weil man gerne 5 Handys hat, sondern da verfolgt man ja einen Zweck. Und das ist möglicherweise so, dass man nicht abgehört wird oder nicht erwischt wird, wenn man untereinander telefoniert und eben öfters die Mobiltelefone wechseln kann dafür.
Mhm. Du hast schon gesagt, die Handys und die Daten der Handys werden jetzt gerade ausgewertet. Wie lange wird denn das circa dauern, bis das vollständig passiert ist?
Also das kann Wochen und sogar Monate auch dauern. Die müssen wahrscheinlich teilweise übersetzt werden, die müssen ausgelesen werden. Wenn da Chatverläufe sind, wo sich Leute über Wochen und Monate unterhalten haben, müssen diese Chatverläufe durchsucht werden. Es müssen Bilder ausgewertet werden. Das kann schon sehr, sehr, sehr lange dauern.
Mhm. Bekannt ist jetzt auch geworden, dass auch die Kirchen im Visier gewesen sein sollen. Was kannst du uns dazu genaueres sagen?
Also es ist so, dass es dazu eigentlich relativ wenig Neuigkeiten gibt. Innenminister Karl Nehammer hat in der Pressekonferenz angekündigt, dass heimische Kirchen im Visier gestanden sind oder möglicherweise im Visier hätten stehen können. Konkretes wurde aber bei der Pressekonferenz nicht erklärt, was da dahinter steckt. Deshalb wissen wir da noch nicht viel. Das Einzige, was dort besprochen worden ist, ist, dass der Attentäter am 2. November offenbar bei der Ruprechtskirche durch einen Durchgang gehen wollte und dort aber an einer Zeitschaltuhr. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, aber das ist der einzige Zusammenhang mit einer Kirche, der bisher tatsächlich bekannt ist.
Mhm. Das heißt, man weiß auch nicht, woher diese Information mit den Kirchen kommt, oder ob das jetzt von den Verdächtigen kommt oder ob das von irgendwelchen Hinweisen kommt, das ist nicht bekannt.
Ja, da ist noch vieles unklar. Auf Nachfragen hat Innenminister Nehammer auf die Staatsanwaltschaft verwiesen und hat gesagt, die haben das Exklusivrecht, Informationen weiterzugeben dazu.
Okay, und das mit der Ruprechtskirche, weiß man das aus Videos, wo der Täter zu sehen war, oder ist da auch nichts Näheres bekannt?
Das weiß man wohl aus Auswertungen des Zeitwegdiagramms und Zeugenaussagen.
Mhm. Und gerade jetzt mit der kommenden Weihnachtszeit besuchen ja auch immer mehr Leute wieder die Kirche. Was ist denn da jetzt der Plan, dass die Kirchen, die eben vermeintlich auch Ziel waren, geschützt werden?
Also sie werden jetzt verstärkt überwacht von Beamten in Uniform und auch in Zivil. Und es ist auch die Antiterroreinheit Cobra wird im Einsatz sein und die Kirchen schützen. Also alles zusammen, würde ich sagen, nach derzeitigem Wissensstand braucht man jetzt nicht die große Angst zu haben, in eine Kirche zu gehen. Also es passiert etwas und es sind auch die Hinweise offenbar noch nicht so konkret, dass da jetzt wirklich irgendwas bevorstehen würde. Innenminister Nehammer hat etwas vage gesagt, er befürchtet, dass es mögliche Nachahmer gibt, aber das ist eigentlich bei jedem Terroranschlag und bei jedem Amoklauf eigentlich so üblich, dass es immer möglich ist, dass da irgendwer ein Nachahmungstäter ist.
Mhm. Bei den Nachahmern hat er ja auch konkret darauf hingewiesen, dass sich die Bevölkerung melden soll, wenn sie irgendwelche Hinweise hat. Wenn ich solche Hinweise habe, wo mache ich das denn? Wo melde ich das? Rufe ich da einfach bei der Polizei an, bei 133, oder gibt es eine eigene Stelle, an die ich mich wende?
Genau, am besten einfach bei 133 anrufen. Dort sind erfahrene Beamte, die wissen, was sie mit Hinweisen tun sollen, und am besten einfach ziemlich genau schildern, was man sieht, und wenn man etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, auch erklären, warum man das für verdächtig hält und was man da genau beobachtet.
Mhm. Klar ist auch, dass es ja schon bereits vor dem Anschlag am 2. November eine erhöhte Gefahr islamistischer Terroranschläge gab. Das geht auch aus dem Verfassungsschutzbericht 2019 hervor. Da schreibt das Innenministerium auch unter anderem, und ich zitiere, die Gefahr von islamistisch motivierten Anschlägen durch radikalisierte Einzeltäter oder autonom agierende Kleinstgruppen und Zellen, die Anschläge ohne direkten Auftrag bzw. Anleitung einer terroristischen Organisation ausführen, bleibt in Europa sehr wahrscheinlich weiterhin erhöht. Wenn diese erhöhte Gefahr so konkret bereits 2019 bekannt war, wurde da verabsäumt, rechtzeitig bessere Sicherheitsmaßnahmen zu garantieren?
Also diese Warnung, so wie sie da im Verfassungsschutzbericht steht, ist nicht neu. Die ist in Wahrheit aus wahrscheinlich 3, 4 vorherigen Verfassungsschutzberichten kopiert worden und einfach drinnen geblieben. Die entsprechende Gefahr ist seit vielen, vielen Jahren aufrecht. Man hat aber irgendwie den Eindruck gehabt, dass man in Österreich eigentlich in den letzten Monaten, wenn man mit Leuten gesprochen hat, auch aus dem Sicherheitssektor, man irgendwie den Eindruck gewonnen hat, man ist so der Meinung, wir sind doch davon gekommen, entgegen allen Vermutungen, und dass in Österreich so etwas nicht passieren kann. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass da vielleicht auch in den Sicherheitsbehörden einfach auch nach jahrelanger Anspannung, wenn man die ganze Zeit auf etwas wartet und es passiert nichts, dann lässt auch irgendwie die Aufmerksamkeit nach. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler menschlicher Zug. Und es hat den Eindruck, dass den halt einfach auch bei uns in den Sicherheitsbehörden dazu gekommen ist.
Mhm. Das heißt, glaubst du, die Gefahr wurde nicht ernst genug genommen?
Naja, also man muss jetzt beim aktuellen Fall sagen, es sind ja genug Sachen auf dem Tisch gelegen, um den als gefährlich einzustufen, den Attentäter, und da hätte man schon vorher was machen können. Mhm. Man war aber durchaus mehr beschäftigt damit, eine andere Operation zu planen, die das vielleicht etwas überlagert hat, und man hat das vielleicht nicht als so wichtig eingeschätzt, wie man dann gesehen hat, dass es eigentlich gewesen wäre.
Mhm. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo schon klar ist, dass es da Veränderung braucht und die Leute auch wieder aufmerksam sind oder die notwendigen Stellen wieder aufmerksam sind. Was sind denn da jetzt geplante Schritte, damit so etwas nicht wieder passieren kann in Österreich?
Also es gibt auf jeden Fall die Untersuchungskommission des Innenministeriums, die sich das jetzt alles sehr genau anschaut, wo es da genau zu Fehlern gekommen ist. Es ist ja vieles jetzt schon bekannt, aber man muss sich natürlich auch damit beschäftigen, wie ist es dazu gekommen, was sind die Gründe. Und es wird ja derzeit an einer großen Reform des Verfassungsschutzes geplant und gebaut, ja schon seit vielen Monaten. Und da wird man sicher auch analysieren, was da für Fehler passiert sind. Und der Verfassungsschutz, also so viel ist auf jeden Fall schon sicher, wird auf ganz, ganz andere Beine gestellt, als das bisher der Fall war, weil das ist jedem im Sicherheitsbereich bewusst, so wie es bis jetzt war, kann es nicht mehr weitergehen.
Mhm. Eine Maßnahme, die jetzt auch in aller Munde ist, ist das sogenannte Rapid Response Team. Kannst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, das ist die Cobra, die eben schon seit 2 Wochen ungefähr in den großen Städten unterwegs ist und quasi schneller melden kann, wenn Terror passiert. Also es ist sozusagen die normale Form ist, dass die Cobra in ihren Dienststellen, zum Beispiel in Wiener Neustadt, sitzt und darauf wartet, dass etwas passiert. Und jetzt ist man aktiv unterwegs vor Ort und hat schon Leute quasi in der Stadt, die rascher verfügbar sind.
Mhm. Um so einfach auch garantieren zu können, dass jemand schneller vor Ort ist, wenn etwas passiert.
Genau, das ist es. Wobei jetzt Wien wahrscheinlich weniger das Problem ist. In Wien gibt es ja mit der Vega eine sozusagen immer in Einsatz befindliche Einheit. Mhm. Und es sind immer 4 sogenannte Sektorstreifen in Wien unterwegs. Das ist die Vega. Und bewaffnete Personen, die innerhalb von wenigen Minuten überall in Wien sein können. Und 2 Beamte von dieser Vega waren sie auch, die den Attentäter nach 9 Minuten schon ausgeschaltet haben. Und da ist Wien ganz speziell deswegen ist Wien da sowieso ein bisschen schneller vor Ort, wenn etwas passiert. Aber es gibt ja auch andere Städte wie ich nenne jetzt zum Beispiel Wiener Neustadt oder St. Pölten, wo das nicht immer vor Ort ist. Und deswegen ist es ganz gut, wenn da die Kobra schon gleich vor Ort unterwegs ist.
Das heißt, das Rapid Response Team wird auch eher außerhalb von Wien unterwegs sein?
Ja, es wird sicher auch in Wien zusätzlich unterwegs sein. Wien ist sehr groß und es gibt ja auch in Wien einen Standort der Kobra und da werden sicher auch Beamte in Wien unterwegs sein. Mhm. Und die Kobra ist ja teilweise auch in Zivil unterwegs. Das heißt, man bekommt das ja auch nicht immer mit, wo sie ist. Das ist ja auch ein Teil der Taktik, dass man nicht schaut, wo die Kobra ist und dann woanders einen Terroranschlag setzen kann, sondern man soll eben nie wissen, wo die Beamten verteilt sind. Und das ist Teil der Taktik. Also es werden sicher auch in Wien welche unterwegs sein, aber sicher auch in anderen Städten.
Alles klar, dann danke Dominik für diesen Überblick über die Lage und ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.
Ebenfalls.
Von Österreich machen wir jetzt einen Blick nach Argentinien. Dort ist gestern die Fußballlegende Diego Maradona gestorben. Maradona starb im Alter von nur 60 Jahren in seinem Haus in Tigre, das nördlich von Buenos Aires liegt, an einem Herzinfarkt. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten ihn nicht wiederbeleben. Erst vor 2 Wochen wurde er nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung aus dem Krankenhaus entlassen.
Un jugador excepcional que a los argentinos.
Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier. Das hat Staatschef Alberto Fernandez gegenüber dem Fernsehsender Tyson Sports gesagt. Diego hat Argentinien in der Welt repräsentiert. Er hat uns mit Freude erfüllt und das werden wir niemals vergelten können. Fernandez ordnete auch eine 3-tägige Staatstrauer an. Darüber, was Maradona so besonders machte und wie sein Mythos zu erklären ist, hat mein Kollege Uwe Mauch mit Sporthistoriker Rudolf Müllner geredet. Einen kurzen Auszug aus dem Interview hört ihr jetzt.
Wenn man sich die Postings anschaut und da gibt's wirklich alle verweisen irgendwie auf dieses Jenseitige, auf dieses Göttliche, sei es der Präsident der UEFA, sei es der argentinische Staatspräsident oder die FIFA und sonstige Persönlichkeiten, überall kommt dieses Transzendente irgendwie heraus. Das ist irgendwie das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Maradona-Geschichte eine unglaubliche Aufstiegsgeschichte ist. Also das heißt, wenn man in YouTube oder in den Videobildern ein wenig herumstochert, dann sieht man diesen kleinen Buben, der aus diesem argentinischen Slum herauskommt, ungebildet ist und es schafft, hier wirklich eine Karriere, ist fast untertrieben hinzulegen, sondern praktisch gehen einem beinahe die Worte aus, wie ein Zeitstrahl hier durch die Fußballgeschichte zu rauschen und praktisch eine Botschaft zu senden, die kaum andere Figuren, ein Messi vielleicht, geschafft haben, ein Pelé. Ja. Das heißt, eine Aufstiegsgeschichte.
Für alle Fußballfans unter euch gibt es das ganze Interview in unserem Kurier-Fußball-Podcast Nachspielzeit zum Anhören. Und damit verabschiede ich mich nun von euch. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ton und Schnitt kamen heute wieder von Dominik Kanzian. Und produziert wird unser Podcast von Elias Nadmesnik. Damit ihr auch weiterhin nichts Wichtiges verpasst, abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Und ab sofort könnt ihr uns auch auf Amazon Alexa hören. Einfach in der Alexa-App unter Skills nach Kurier Daily suchen und hinzufügen. Zum Abschluss spielen wir euch jetzt noch passend den Song Don't Cry For Me, Argentina aus dem Musical Evita, hier gesungen von Madonna. Genießt euren Abend und hört doch auch morgen wieder rein.
It won't be easy, you'll think it's strange, when I try to explain how I feel, that I still need your love. After all that I've done, you won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out. out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Mm-hmm.